nochmal wegnehmen. In der Weihnachtszeit gibt es ein ganz großes Thema: alle Jahre wieder Geschenke. Was soll ich schenken? Mit dem Geschenk soll ja der Beschenkte beglückt und froh gemacht werden. Er soll dabei am besten strahlen vor Freude. Ja, es soll ihm gefallen. Somit ist das Schenken auch immer mit einer gewissen Unsicherheit und Spannung verbunden. Wird das Geschenk gefallen? Oder wird es eine Umtauschaktion? Je besser wir die Person kennen, desto leichter ist es, das passende Geschenk zu finden, das wirklich Freude macht und gefällt. Im Predigttext heute, soll ich drücken in dem Fall? Na, das ist noch eins, zwei, genau. Predigttext ist kurz. Wir haben es letzten Sonntag schon mal gehört, heute nur ein Teil. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Matthäus 2, 10 und 11. Fast jeder Mensch auf dieser Erde kennt diese Geschichte und weiß, wer diese fünfmal mit Sie genannten Geschenküberbringer waren. Es waren die Weisen aus dem Morgenland, die dem Stern bis nach Bethlehem gefolgt sind, um Jesus ihr Geschenk zu bringen. Wer waren die Geschenküberbringer aber wirklich? Von der griechischen Wortbedeutung her sind es die Weisen, babylonische Priester, Weise genannt, Sternkundige, die als Heiden kommen. Heiden sind ja Menschen, die den Gott der Juden eigentlich nicht kennen, aber durch die Juden, die früher im Jahr ca. 570 vor Christus im babylonischen Exil lebten. Und da haben die Weisen wahrscheinlich von der jüdischen Messias-Erwartung gehört und sie haben begonnen, am jüdischen Volk Anteil zu nehmen. Ihr Interesse wurde geweckt. Wie viele waren es? Stimmt das? Na, mit Überzeugung, na. Das ist die Bestätigung, da habe ich einen Knopf getroffen. Ich habe hier 6 Weisen. Es gibt nirgends eine Zahl oder einen Hinweis auf eine Anzahl. Es steht schlicht und einfach nur einige. Einige bedeutet mehr als einer. Und dann ist schon fertig. Und ich war selber erstaunt, wie sich die Zahl 3 so festgesetzt hat in den Köpfen der Menschen, als wäre es eine biblische Wahrheit in Fels gemeißelt. Und als ich ein Bild suchte im Internet, eben mit mehr als 3, irgendeine Zahl, keine Chance, von tausenden von Bildern, kein zu finden. Es gibt nur 3. Es ist ein Detail. Aber es hat mich erstaunt, wie sich solche Dinge festsetzen, wo man es gar nicht weiß. Schade, dass sich das, was man weiß, nicht so festsetzt. In der früheren orientalischen Überlieferung waren es 12. Was würde denn das Sinn machen, gell? Die 12 Stämme Israels, später die 12 Apostel, aber es ist genauso vage. Gehen wir weiter. Wie hießen denn die Weisen aus dem Morgenland? Melchior, Kaspar und Balthasar, steht es auf jeder Tür, dann auf Weihnachten. Ich habe ein ganzes Regal Bibel in meinem Büro, sicher an die 15 bis 20, alle durchgestöbert. In keiner Bibel gibt es einen Namen. Ich war ganz verzagt. Was macht man? Nie verzagen. Wikipedia fragen. Da steht, als heilige drei König bezeichnet die christliche Tradition so. Im Neuen Testament werden sie nicht als Könige bezeichnet. Es gibt keine Angabe über die Zahl. Diese Angaben entstammen einer umfangreichen Legendenbildung, die im dritten Jahrhundert ihren Anfang nahm. Die verbreiteten Namen Kaspar, Melchior und Balthasar werden erstmals in Legenden im 6. Jahrhundert erwähnt. In der katholischen Kirche werden die drei Könige am 6. Januar als Heilige verehrt. Soweit da der Lexikon. Jetzt verstehe ich besser, warum viele Leute behaupten, in der Bibel ständen so viele Legenden. Aber das stimmt gar nicht. In der Bibel stehen keine Legenden. Die Legenden, die haben wir gemacht. Die haben die Menschen gemacht. Die Geschenksüberbringer waren schlicht einige Weisen aus dem Morgenland, Babylonien. In der Bibel steht nichts mehr dazu. Keine Legenden. Vermitteln wir bitte keine Legenden, sondern biblische Wahrheit. Vielleicht können wir mit solchen Fragen in der Weihnachtszeit bei unseren Mitmenschen ein bisschen anpieksen, vielleicht mal in die Bibel zu schauen. Was steht wirklich da? Gehen wir weiter. Was bedeuten Ihre Geschenke Gold, Weihrauch und Myrrhe? Ich habe mich gefragt, was war der Beweggrund der Weisen dem Jesuskind, das sie überhaupt nicht kannten? Ein so aufwendiges Geschenk einfach ins Blaue hinaus zu machen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Jemand zu beschenken, den man gar nicht kennt, ist nicht einfach und es ist Risiko. Und Jesus, als der ja beschenkt werden sollte, hat sich noch gar nicht offenbart als König, hat sich noch gar nicht mitgeteilt. Sie konnten noch gar nicht viel von ihm wissen. Ihre Anbetung, wir haben es letzten Sonntag gehört, ihre Beugung, ihre Unterwerfung unter den König Jesus mit ihren wertvollen Geschenken, Gold, Weihrauch und Myrrhe, zeigen, dass sie in Jesus einen kommenden Weltherrscher gesehen haben. Ähnlich wie auch die Juden. Die haben nämlich einen Weltherrscher erwartet, in einer besonderen Art und Weise. So kannten sie es, die Weisen aus Babylonien, aus ihrem Leben als Babylonier. Da gibt es den Gewaltherrscher König Nebukadnezar. Da gab es andere Weltherrscher und Könige ihrer Zeit. Das war ihr Bild, ihre Vorstellung von diesem Herrscher. Gold war ein ausgesprochenes königliches Geschenk. Ohne durfte man sich zum Beispiel bei den Parthern dem König nicht nähern. Da hätten die Armen keine Chance gehabt. Gell? Gold ist also das königliche Metall. Weihrauch war eine priesterliche Gabe, die im Alten Testament erwähnt, bei der Darbringung von Opfern verwendet wurde, aber auch überall in den Tempeln im Heidentum. Myrrhe war ein Salböl, auch zur Körperpflege. Es war aber auch eine Totengabe und wurde zur Salbung der Leichname verwendet. Die Weisen, sie handelten nach bestem Wissen und Gewissen ihrer Zeit. Sie spürten einen starken Zug zu diesem Jesus, dem sie sich, ohne ihn zu kennen, unterwarfen und ihn beschenkten. Beim Bibellesen habe ich plötzlich dann gedacht, vielleicht kannten sie ja die Jesaja-Schriften. Vielleicht haben sie eine bekommen. In Jesaja 9, 5 steht nämlich ein interessanter Text. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Rat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Herrschaft, hier kommt fort, er wird kommen und die Herrschaft übernehmen. Doch wir schauen heute zurück, gell? Wir haben es gut. Und wir wissen vom Neuen Testament her, war Jesus nicht ein Gewaltherrscher. Wir wissen, dass er sein Reich nicht mit dem Schwert, nicht mit Macht und Gewalt aufrichtet. Und dass er als Geschenk von niemandem Gold, Weihrauch und Myrrhe will. Er verlangt das gar nicht von uns. Gehen wir einen Schritt weiter. Welches Geschenk möchte Jesus von uns heute, das ihm wirklich gefällt und Freude macht? Wir kommen am Punkt, eigentlich ein Stück näher. Geschenke macht man ja jemandem, den man liebt, oder? Jesus interessiert nicht so sehr das Geschenk, sondern was ist dahinter, das Motiv? Was ist dein Motiv? Er sucht nicht das Ritual. Er sucht nie das Äußere. Er sucht immer den Kern. Was ist dein Motiv? Die größten und wertvollsten Geschenke sind nicht materieller Art. Das größte Geschenk ist Liebe. Und diese Liebe bewirkt Leben. So zeigt es uns Gott Vater mit seinem Geschenk von Jesus Christus. Und er dachte, bevor wir unseren Teil anschauen, wollen wir uns ein Beispiel, ein Vorbild anschauen. So hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, schenkte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das Beispiel, wie Gott sich schenkt. Aus Liebe, er schenkt sich, damit Leben, ewiges Leben sein kann. Paulus zeigt dies nochmals in einer interessanten Art und Weise auch im Römerbrief 8, 31 und 32. Da wird man fast sprachlos. Was sollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit Jesus nicht alles schenken? Er hat in Jesus uns alles geschenkt, was er hatte, nämlich sich selber. Gott schenkt sich selber in Jesus Christus. Ist uns das bewusst? Wenn wir das kleine Kind da sehen, der große, allmächtige Gott schenkt sich uns. In diesem Geschenk sehen wir ein Beispiel, ein Vorbild für unser Geschenk an Jesus Christus. Und ich bin einfach erstaunt, wie sich die Bibel immer wieder selber auslegt. So schreibt Paulus in Römer 12, 1 das ganz konkret. Ich ermutige euch nun, oder man kann ja sagen ermahnen, aber meint auch ermutige euch, liebe Geschwister, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges Gold, wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Opfer kann man gut gleichsetzen mit einem Geschenk. Geschenk, Opfer, sie sind freiwillig, werden aus Liebe gegeben und sie kosten uns doch etwas. Es ist ein Opfer. Es ist ein Opfer. Jesus will keine billigen Geschenke, keine Aktionsware. Dinge, die wir nicht mehr brauchen oder übrig haben. Habt ihr das auch schon mal gekriegt? Ich schon. Und ich merke, das war ein Ladenhüter bei dem zu Hause. Jesus will keine Ladenhüter von unserem Leben. Er will uns. Und jetzt gibt er uns drei Eigenschaften, wie dieses Geschenk sein soll. Drei Eigenschaften. Das erste, ich glaube, das habe ich markiert da. Ne? Lebendig soll dieses das erste sein. Gott will keine toten Opfer, keine toten Geschenke. Er hat ja alles. Er ist ja der Schöpfer dieser Welt. Ihm gehören alle Reichtümer und Schätze. So steht es einmal im Alten Testament, wo sich Israel bemüht und meint, sie müssen Gott beschenken. Da lacht er nur drüber. Das brauche ich alles nicht. Das kann ich mir selber holen. Er möchte auch nicht Teile unseres Lebens, sondern das ganze Leben mit Leib und Körper. Hier wird ausdrücklich der Leib, der Körper genannt. Nicht, dass wir beim gedanklichen guten Willen stehen bleiben im Glauben. Der Leib soll in seiner Lebendigkeit, in seinem Tun und Handeln nicht kraftlos oder gar getötet werden. Im Alten Testament, gell, da war es Opfer, das hast du gebracht, finito, fertig, verbrannt, tot. Nichts mehr lebendig, was kann er mit dem? Eben nicht, sondern Gott in allem zur Verfügung stehen als ein lebendiges Opfergeschenk. Und hat Paulus gefragt und er erklärt es wunderbar in Römer 6, 13, was das eigentlich meint. Er schreibt, nichts, keinen einzigen Teil unseres Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Böse zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt, weil ihr mit Christus gestorben seid und er euch neues Leben schenkte, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Nichts, keinen einzigen Körperteil. Also der Körper ist etwas ganz Wichtiges. Ein lebendiges Geschenk, unser Leib. Der zweite Punkt, die zweite Eigenschaft, das er hier bringt, ist das Heilige. Ganz ein schwieriger Begriff. Gell? Da wird so vieles missverstanden. Heilig bedeutet zuerst einmal rein, sauber, wahrhaftig mit allem, was wir sind, auch mit unserem Körper. Man könnte sagen, heilig bedeutet Gott gemäß. An anderen Stellen heißt es, ich, Gott, bin heilig und auch ihr sollt heilig sein. Also heilig bedeutet Gott gemäß. Aber es geht noch weiter. Heilig bedeutet auch für Gott ausgesondert, für Gott auf die Seite gelegt, nur für ihn zu verwenden. Im Alten Testament wird uns das aufgezeigt, da wurden im Tempel, da gab es ja die vielen Opfer, da gab es Zangen, Gefäße, Töpfe, Gabeln und ich weiß nicht was, viele, viele Gefäße sind. Das heißt, diese heiligen Geräte durften nur verwendet werden für den gottesdienstlichen Gebrauch, nur im Tempel. Hätte man sie rausgenommen für was anderes gebraucht, wäre es Missbrauch. Merkt ihr, wenn wir unser Leben mit dem Körper für etwas anderes brauchen, einsetzen, als eben für Gott, ist es Missbrauch. Heilig. Interessant, wie dieser Begriff heilig gerade im Korintherbrief dargestellt wird. Der Brief beginnt, das war hochinteressant, der Gemeinde Gottes zu Korinth den Geheiligten in Christus, den berufenen Heiligen, samt all denen, die den Namen unseren Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Da werden Christen in einer Kirche, in einer Gemeinde als die Heiligen angesprochen. Gehen wir drei Kapitel weiter, in Kapitel 3 schreibt er: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Darum sind wir heilig. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, sind wir heilig. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Drei Kapitel weiter, 6, 19 und 20, interessant, im gleichen Brief spricht er immer von der Vergesslichkeit. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welcher ihr habt von Gott, und ihr seid nicht euer selbst, also ihr gehört nicht mehr euch selber. Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott an eurem Leib. Lobpreis mit unserem Leib, an unserem Leib. Das heißt, wir richten uns in Moral und Ethik nicht mehr nach dem, was uns gefällt oder was die Welt für Maßstäbe hat, sondern nach dem, was Gott gefällt. Und ich habe ein interessantes Beispiel letzte Woche gehört im Auto unterwegs. War gerade eine Sendung zum Jubiläum 500 Jahre Kaiser Franz Josef I. Ich habe meine Ohren gespitzt, Geschichte interessiert mich immer. Der von 1830 bis 1916 lebte. Er wurde beschrieben als ein sehr guter Mensch, sehr gläubiger Katholik, fromm, der fleißig zur Messe ging, die Eucharistie feierte, treu zur Beichte ging und so weiter. Es gab viele Lobberichte und viele, oder wir Menschen haben oft halt die Neigung, dass man das Alte glorifiziert. Aber dann kamen plötzlich ganz interessante Anrufer, jemand rief an und sagt: Aber, der hat so viele Kriege geführt, der hat so viele Schulden gemacht, Berge von Schulden. Und der hat uns Tirolen Steuern aufgelastet, dass wir fast untergegangen sind. Und dann kam eine ganz bissige Frage. Ob es denn stimmt, ob es denn wahr sei, dass der Kaiser über 10 außereheliche Kinder hatte, die belegt sind. Da wurde es zuerst mal still. Und der Historiker mit belegter Stimme: Ja, ja, das stimmt. Aber wir müssen wissen und verstehen, dass dies in seiner Zeit ganz normal war. Das war die Norm. Das war normal. Von daher gemessen, kann man sagen, fromm. Und er sagt, viele Männer lebten ihre sexuellen Bedürfnisse frei aus. Der Glaube wird da in Ethik und Moral vom Körper abgetrennt. Es hat keine Verbindung. Der Glaube wird da vergeistlicht, vom Alltagsleben völlig losgelöst. Aber es ist ja umgekehrt. Gott will uns zu Heiligen machen, schon jetzt in diesem Leben. Ist das nicht ein toller Ehrentitel? Dass nicht wir, nicht Menschen uns heilig sprechen, sondern Gott. Wenn der heilige Gott im Heiligen Geist in uns ist. Ich bin heilig, sagt Gott, und ihr sollt auch heilig sein. Kommen wir zum dritten. Gott wohlgefällig, kein Opfergeschenk nach unseren Vorstellungen. Da hilft es uns, wenn wir Gott kennen und wissen, was ihm gefällt und was ihn erfreut. Das Geschenk muss also nicht dir und mir, den anderen gefallen, sondern es muss Gott gefallen. Und das ist ein riesiger Unterschied. Ich hatte vorletzte Woche bei der Weihnachtspaketaktion auch viele Begegnungen und Gespräche. Und an einem Gespräch erinnere ich mich, unter der Tür, über eine Stunde hat es dann gedauert, mit einem Mann geredet, über den Glauben. Interessant, er fängt immer an. Und ich merke, er biegt mich immer an, will mich irgendwo herausfordern. Und auf die Frage von Jesus, hör mal auf, mit Jesus kann ich nichts anfangen, den brauche ich nicht. Und am Schluss sagt er mir, ich habe so gut gelebt. Ich habe auf so vieles verzichtet. Ich habe so vieles nicht getan, was ich hätte tun können. Ich habe so viel Gutes getan. Da muss er einmal mich annehmen und mich belohnen. Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne ihn inzwischen schon über Jahre. Ein wirklich vorbildlicher Mensch. Freue mich natürlich, bringt jedes Jahr mindestens 8 bis 10 Geschenke und noch einen tollen Batzen drauf vom Transportkostenbeitrag. Nichts zu bemängeln. Aber Jesus, den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Was ist das Problem? Er gibt Gott ein Geschenk nach seiner Vorstellung. Er hat beschrieben, hat sein Geschenk beschrieben und jetzt muss der zufrieden sein. Der muss mich annehmen, der muss mich sogar einmal belohnen. Es ist ein Geschenk nach seiner Vorstellung. Wohlgefällig ist Gott alles, was seinem Wort, seinem Willen und Geist entspringt und entspricht. Wir können es nachlesen, am besten im Neuen Testament. Aber jetzt wird der eine oder andere mit Recht sich fragen, ja, so heilig, so rein und so gottgefällig ist mein Leben nicht. Also kann ich es Jesus doch nicht so schmuddelig auf den Altar bringen. Stimmt. Stimmt, das ist Fakt. Aber jetzt kommt hier die gute Botschaft. Und das ist hier die Weihnachtsbotschaft, dass wir uns Jesus schenken dürfen, wie wir jetzt gerade sind. Auch unheilig, unrein. Warum? Wenn wir uns Jesus als Geschenk, das Bestimmungs- und Verfügungsrecht über unser Leben, über unseren Körper geben, wird er uns Schritt für Schritt dahin verändern, dass es ihm heilig und wohlgefällig ist. Es ist für mich interessant in den Gesprächen immer wieder, wenn jemand interessiert ist am Glauben, was ist das Erste, was er will oder macht, er wird religiös, religiös aktiv. Er tut viele Dinge und strampelt, er will Gott gefallen. Und man muss oft zuschauen, er strampelt und strampelt, bis es nicht mehr geht. Und dann kann man ihm sagen, du musst nicht strampeln, du kannst zu Jesus kommen, wie du bist. Und dann beginnt eigentlich die Veränderung. Ist Heilige in dir und dann beginnt die Heiligung, dieser Veränderungsprozess. Und das ist das königliche Geschenk, das Jesus gerne annimmt, wenn ich ihm das Bestimmungs- und Verfügungsrecht über mein Leben gebe. Kann er sagen, das kostet mehr wie Gold, Silber, Myrrhe und Weihrauch. Das kostet alles. Es war für mich die schwierigste Entscheidung in meinem Leben. Da habe ich wochenlang drum gerungen. Aber nachher auch erfahren, was es bedeutet. Was es für eine Freude bei ihm im Himmel heißt, ist das ein Jubel, ein Fest. Und für eine Entspannung bei mir auslöst. Hör auf mit dieser Religiosität. Dass ich heute hier stehe, geht auf so ein Bestimmungs- und Verfügungsrecht an Jesus zurück, wo ich noch genau den Tag weiß, dass mein Leben total veränderte. Wir kommen zum Schluss. Zum Schluss hat es noch einen kleinen Pieks hier drin. Dieses lebendige Geschenkopfer des Bestimmungs- und Verfügungsrechts über mein Leben wird hier bezeichnet, glaube ich, habe es da, genau, das ist letztlich, das sei euer. Komisch, warum steht da nicht einfach nur Gottesdienst? Da steht, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Mich hat es natürlich interessiert, was ist denn, gibt es einen unvernünftigen Gottesdienst? Er muss immer das Gegenstück geben, wenn es das gibt. Ja, es gibt einen unvernünftigen Gottesdienst, wenn es nicht dahin geht, dass er Bestimmungs- und Verfügungsrecht über mein Leben, auch über meinen Körper hat. Gottesdienst ist kein Ritual, absitzen. Gott will da mehr. Und ich habe nachgesucht, nachgelesen über vernünftig wird in der Elbefelder Studienbibel im Sprachschlüssel Griechisch, Deutsch Folgendes geschrieben. In Römer 12,1 meint der vernünftige Gottesdienst jeden Dienst für Gott, der ein Bedenken und Nachdenken mit dem Verstand voraussetzt und ohne heidnische Bräuche und Kulte ist, der zur bloßen, gedankenlosen Gewohnheit herabgekommen war. Also Gottesdienst soll kein gedankenloses oder verstandesloses Ritual sein. Wir lieben Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit unserem ganzen Verstand. Wenn Christen den Verstand ausschalten, wird es problematisch. Paulus ermutigt uns, unser Leben mit Leib und Körper als ein Gott wohlgefälliges Geschenk darzubringen, indem wir ihm das Bestimmungs- und Verfügungsrecht über unser Leben geben. Während der Felix, dem Musikteam, uns eine Melodie oder ein Musikstück spielt, kann jeder für sich in der Stille diese Geschenkübergabe ganz diskret, nur du und Jesus, freiwillig aus Liebe übergeben. Er hört auch leise Gebete. Gott ist nicht schwerhörig, wir müssen nicht schreien. Er hört, er sieht in mein Herz. Bring ihm dein Geschenk. Ich hätte gerne die letzte Folie, dass man die noch stehen lässt, weil da ist eigentlich das in meinem Gebet. Formalin. Ist keine mehr drauf? Okay, dann habe ich die zu Hause liegen lassen. Das Gebet wäre, Herr Jesus Christus, ich übergebe dir von ganzem Herzen das Bestimmungs- und Verfügungsrecht über mein Leben. Und wenn du dann noch Amen sagst, so sei es, ist es vollkommen. Amen.